Woo! Schön, dass ihr euch für das Thema begeistert. Ich spreche das erstmal mit dem Mikro. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ansonsten, ihr müsst nur zuhören. Ja, digitale Barrierefreiheit. Wer von euch hat schon mal von dem Thema gehört? Oh, das hast du nicht gesagt. Es ist ein leicht interaktiver Vortrag. Sehr schön. Klasse, die Hälfte. Dann fangen wir mal an. Ich habe hier ein wunderschönes Zitat. Am Anfang wurde das Internet erschaffen. Das machte viele Leute sehr glücklich und wurde allgemeinhin als Schritt in die richtige Richtung angesehen. Jemand das Zitat erkannt? Ich habe es leicht abgefälscht, ganz leicht. Genau, grundsätzlich das Internet, als es entstanden ist, war es eine super tolle Idee, weil wir hatten unglaublich viel Wissen, unglaublich viel Funktionalität. Und dadurch, dass wir das Ganze digital miteinander vernetzen konnten, brauchte man eigentlich nur einen Computerzugang und schon stand ihm das Wissen der gesamten Welt zur Verfügung. Wunderbar gleichberechtigte Idee. So hat es auch der Gründer des Internets, Tim Berners-Lee, damals eigentlich konzipiert und sagte, cool, endlich was, wo wir alle was von haben, egal was für Barrieren wir uns gegenüber sehen. Das ist jetzt ein bisschen her. Seitdem sind Animationen, CSS-Marquis, übrigens schon wieder abgelöst worden, Flash-Animation, JavaScript, Videos, automatisch abspielende Werbung, alles dazugekommen und hat dafür gesorgt, dass wir uns von dieser Vision relativ weit wieder entfernen. Kleiner Einschub, der Tim Berners-Lee hat sich jüngst dieses Jahr wieder zu Wort gemeldet, gerade ein neues Buch rausgebracht. Ich habe es noch nicht gelesen, steht auf meiner Wunschliste. Aber um das Ganze nochmal so ein bisschen aufzugreifen, zu sagen, wir hatten da mal eine coole Idee, können wir da bitte wieder hin zurück. So, jetzt stelle ich mich auch vor, jetzt wo ihr warm seid. Wer bin ich? Hi, ich bin Fenja. Ich komme aus Hamburg, wie man es vielleicht hört. Die letzten 2 Jahre habe ich mich damit beschäftigt, dass Menschen barrierefrei ihre Versicherung online machen können. Hurra. Und das letzte Mal, wo ich so einen Vortrag gehalten habe, war tatsächlich, ich musste nachgucken, 22 beim tollen CodePub-Event. Guckt es euch an, tolle Sache. Was lernt ihr heute von mir? Ihr lernt einmal, wer ist überhaupt von so digitalen Barrieren betroffen? Wofür steht die Abkürzung BFSG? Übrigens toller Zungenbrecher, bin ich gut drin inzwischen. Dann zeige ich euch einmal die digitalen Barrieren, die es so gibt. Und dann zeige ich euch natürlich, wie man diese Barrieren auch beheben kann. Und am Ende, wenn ihr dann vielleicht Fragen habt, haben wir eine Fragerunde. Wir starten mit der Definition. Was ist Barrierefreiheit überhaupt? Wir fangen an mit, dieser Vortrag ist nicht so ganz barrierefrei, denn die Fahrstühle sind defekt. Schade. Gut, dass wir uns jetzt auf digitale Barrierefreiheit berufen. Zum Glück wird das Ganze gestreamt. Das heißt, wer den Fahrstuhl nicht benutzen kann, kann es sich trotzdem angucken. Check. Grundsätzlich bedeutet Barrierefreiheit, ich kann etwas aus eigener Kraft ohne fremde Hilfe tun. Das heißt, wenn Opa sagt, hey, ich brauche Hilfe bei der Steuererklärung, nicht barrierefrei, brauche Hilfe für. So, wir kommen noch zum interaktiven Teil. Um jetzt mal so euch mit den Statistiken abzugleichen. Wer von euch ist denn von digitalen Barrieren betroffen? Psst. Spoiler. Richtig, das ist meine Fangfrage zum Einführen. Denn man sieht schon, einige haben eine Brille. Dann gibt es sehr viele Barrieren, die man nicht sieht. Habt ihr vielleicht eine Leserechtschreibschwäche, eine Rot-Grün-Schwäche, Nachtblindheit, Übermüdung? Ihr könnt mal ein bisschen schauen. Also es gibt unglaublich viel, was so als Barriere oder als Beeinträchtigung sich qualifiziert und was dafür sorgen kann, dass man eben nicht einfach alles in gesamter Bandbreite wahrnehmen kann oder konsumieren kann und was dafür sorgt, dass eben Barrieren auftreten. Ihr lest noch ein bisschen, ne? Ich mag diese Folie, denn sie ist wunderschön bunt und zeigt, wie vielfältig das Ganze ist. Wenn man sich das Ganze dann noch mal ein bisschen strukturierter und nicht so schön bunt vor Augen führen möchte, es gibt von Microsoft die Microsoft Inclusive Design Matrix. Die zeigt einmal auf, es gibt verschiedene Bereiche, in denen es Barrieren geben kann oder Einschränkungen geben kann. Grundsätzlich, ja, anfassen, sehen, hören, sprechen. Alles was auch im digitalen Bereich tatsächlich Anwendung findet. Und dann gibt es die Menschen, die davon dauerhaft betroffen sind, die zum Beispiel mit einem Defekt geboren wurden oder durch einen Unfall eben lang oder für den Rest ihres Lebens beeinträchtigt sind. Dann gibt es temporäre Beeinschränkungen. Ich habe meinen Arm gebrochen, ich habe gerade eine starke Grippe und meine Stimme macht nicht mehr mit. Oder. Und dann gibt es die schönsten eigentlich sozusagen, die situationsbedingten. Auch wenn ich eigentlich ein kerngesunder Mensch bin, wenn die Sonne von hinten kommt, sehe ich auf meinem Laptop einfach nichts. Auch eine Barriere. Was in der Matrix tatsächlich noch ein bisschen fehlt, ich hoffe, sie bringen irgendwann noch mal eine neue Version davon raus, sind nur die ganzen psychischen Aspekte. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, dauerhaft habe ich zum Beispiel ADHS, temporär bin ich übermüdet und situationsbedingt muss ich gerade Multitasking machen. Insofern, wir sollten daran sehen, wenn ich jetzt noch mal fragen würde, wer ist von digitalen Barrieren betroffen, müssten alle Hände hochgehen, wir müssten sagen, eigentlich irgendwann irgendwie jeder. So, mein liebster Zungenbrecher, BFSG, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kann ich auch viermal hintereinander sagen, kein Problem. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Das Ganze ist 2019 tatsächlich mit dem European Accessibility Act das erste Mal aufgetreten, wo festgelegt wurde, dass alle EU-Staaten bitte Barrierefreiheit umsetzen sollen. Das Ganze ist tatsächlich in einem Schritt vorher schon mit dem Behindertengleichstellungsgesetz passiert, und zwar 2021, und galt für alle Behörden. Das heißt, alle digitalen Auftritte von Behörden mussten zu dem Zeitpunkt schon barrierefrei sein, um eben dieses Gesetz zu erfüllen. Und seit diesem Jahr, weswegen das ein unglaublich aktueller Vortrag ist, gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, und zwar seit dem Moment, 28. Juni. War ganz schön, die News so ein bisschen zu verfolgen und zu sehen, oh verdammt, geht gleich los, wir sind überhaupt nicht vorbereitet. 2019 ist ja auch sehr kurzfristig. Aber gut, hier sind wir und jetzt versuchen wir, Barrierefreiheit zu machen. In diesem wunderschönen Gesetzesentwurf steht drinne, ja, bitte barrierefrei sein, aber woran misst man das Ganze überhaupt? Und da gibt es die sogenannte WCAG. Was ist das? Das sind die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist eine wunderschöne Liste, aufgeteilt in vier Kapitel mit sage und schreibe 86 Kriterien, die man alle durchgehen kann und sagen kann, habe ich erfüllt, habe ich nicht erfüllt. Ist eine lange Liste, ist eine nicht schön zu lesende Liste. Deswegen habe ich das tatsächlich nicht nach dieser Liste gemacht, sondern auch meine eigene Liste. Aber grundsätzlich die offizielle Variante ist diese Liste mit den 86 Erfolgskriterien. Ist noch ein bisschen eingeteilt. Man muss tatsächlich für Barrierefreiheit nicht zwingend alle 86 befolgen, sondern sie sind durchgelevelt tatsächlich von Level A, Level AA und Level AAA, so ein bisschen batteriemäßig, um zu sagen, welchen Grad von Barrierefreiheit man hat. So Level A ist so die Basics, so wäre schon ganz schön, wenn man so das Minimum hat. Für alle, die eben diese Richtlinie erfüllen möchten, muss eben Level AA gegeben sein. Und wenn man Technologien hat, die eben speziell für Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung ausgerichtet sind, sowas wie Screenreader-Technologie an sich, muss man auch Level AAA erfüllen. Genau. Dann fangen wir direkt mit einem Beispiel an. Wenn ihr, ja. Und zwar habe ich mitgebracht Farbe. Erstes Thema, das ich euch jetzt vorstellen muss, wie ist Farbe denn barrierefrei oder auch nicht? Das ist jetzt ein Screenshot von so einem kleinen Spielchen, wo es bunte Bällchen gibt. Problem, was ist, wenn ich diese bunten Bällchen nicht so gut erkennen kann? Ah, das ist besser, sehr gut. Oder auch nicht. Also wenn ich zum Beispiel nicht so gut gucken kann. Und jetzt setzen wir noch einen drauf, was, wenn ich farbenblind bin? Wie kann ich dann die gelben von den grünen, von den hellblauen unterscheiden? Ein Spiel ist natürlich jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber daran sieht man, ich darf eben nicht sagen, du musst die Farben sehen, wenn du die Farben nicht sehen kannst. Pech gehabt. Ist doof. Etwas pragmatischeres, langweiligeres Beispiel. Ich habe ein Formular. Das möchte ich ausfüllen. Ich habe nicht alles richtig ausgefüllt. Ein paar Felder sind fehlerhaft. Bitte mal die Felder in Rot korrigieren. Ja, kriegen wir jetzt hin. Es sei denn, wir können kein Rot sehen. Dann können wir jetzt überlegen, was wir korrigieren müssen oder nicht. Deswegen, erster Effekt ist, wir dürfen uns nicht auf Farbe verlassen. Das ist eine unglaublich tolle optische Spielerei, zu sagen, ja, und dann sagen wir, drück mal den roten Button oder folge mal dem grünen Pfad auf der Webseite oder wie auch immer. Ist halt blöd, wenn man diese Farben nicht wahrnehmen kann. Meistens trifft das tatsächlich auf, wenn man irgendwelche fancy Schriftfarben hat. Das ist nicht die richtige Seite. Ich habe sie manipuliert. Ich habe einfach mal ein bisschen die Schriftfarben angepasst, weil das ist der häufigste Verstoß an Barrierefreiheit, der tatsächlich bei Webseiten da draußen gefunden wird, ist zu niedriger Kontrast. Dann an so ein ganz dezentes Hellgrau. Ja, der verschwimmt leider sehr, sehr schnell, ist aber auch super leicht zu fixen, indem man einfach eine vernünftige Farbe tatsächlich dafür einsetzt. Dann noch einmal zusammenfassend, so Farben und Kontraste, was ist da zu beachten? wenn wir uns das Ganze angucken, einfach einmal auf schwarz-weiß stellen, gucken, sehe ich das immer noch. Ist besonders dann interessant, wenn ich Buttons habe. Und der eine Button ist aktiv und der andere nicht, sehe ich den Unterschied, auch wenn ich keine Farben sehe. Man kann dann eben mit entsprechendem Kontrast hingehen. Man kann zusätzlich noch einen Rahmen drum machen. Alles Möglichkeiten. Das Ganze kann man natürlich auch messen, weil was ist genug Kontrast? Es gibt so schöne Color Picker, ist das Internet inzwischen voll davon. Im Browser eingebaut ist das Ganze auch. Dann kann man sagen, sag mir mal den Farbkontrast von Text zu Hintergrund. Und da gibt es einfach Richtwerte, die man dann erfüllen muss, um zu sagen, cool, meine Farben sind barrierefrei. So, nächstes Thema. Damit spiele ich besonders gerne rum. Layout. Ist doof, ne? Ich habe damals tatsächlich noch gelernt, wie man Apps, wenn man die programmiert, so feststellt, dass sie nicht mitdrehen, wie man das quasi unterbindet. Nicht cool, offensichtlich, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder ein Gerät in genau diesen Abmaßungen benutzt. Ist manchmal auch so im Alltag, fällt man da sehr schnell drauf rein, wenn man immer auf dem gleichen Gerät programmiert und dann sieht das perfekt aus und daneben, der hat eine andere Auflösung und sagt, das nee. Deswegen ist so dazu das Ganze. Wir sollten darauf achten, es gibt nicht nur unsere Bildschirmauflösung, es gibt auch ganz viele, es gibt verschiedene Ausrichtungen. Ich kann das Ganze ein bisschen zoomen, ein bisschen kleiner machen. Es sollte immer noch vernünftig alles lesbar sein. Wir müssen den Internet Explorer nicht mehr unterstützen, machen wir wenigstens verschiedene Displaygrößen. Ich habe es gehasst, den Internet Explorer zu unterstützen. Viel hat man tatsächlich auch, wenn man so ein bisschen geschachtelte Inhalte hat. Meistens hat man so nebeneinander dran drei Kacheln. Und wenn ich das Ganze jetzt kippe, dann sortiert sich das um. Und dabei muss ich darauf achten, dass ich die Reihenfolge tatsächlich nicht verändere. Also ich habe im Code eine Reihenfolge, die ich reingecodet habe, die von assistiven Technologien dann auch gelesen werden würde. Also wenn man mir die Seite vorliest, gibt es diese Reihenfolge. Und das sollte die gleiche sichtbare Reihenfolge sein. Warum? Man kann sich doch entweder das oder das vorlesen lassen. Nee, die meisten Menschen nutzen tatsächlich solche Technologien zur Unterstützung. Also ich kann es vielleicht gerade eben lesen, lasse es mir aber zusätzlich vorlesen und das ergibt dieses Gesamtbild. Deswegen nicht sagen, ja, das ist doch da. Nee, bitte eine Lesereihenfolge, so wie man es ja eigentlich auch macht. Dann Text verändern, Textgröße größer machen. Je älter man wird, desto größer wird der Text. Tatsächlich gibt es auch Fehlsichtigkeiten, die so einen Tunnelblick haben, wo es dann wichtig ist, das Ganze klein zu machen. Hier ist so ein bisschen die Kernaussage, responsive Design benutzen. Einfach mal gucken, was passiert, wenn ich es groß mache, wenn ich es klein mache, wenn ich es schmal mache, wenn ich es quer mache. Wenn ich die Zeilenabstände vergrößere, weil ich zum Beispiel Dyslexie habe und dann einfach das nicht so ineinander schwimmt. Wenn ich einfach die Abstände größer mache, funktioniert mein Layout noch? Laufe ich irgendwo raus? Sollte man heutzutage so lernen, dass man nicht mehr sagt, das ist 200 Pixel breit und wenn der Text rausläuft, ist Pech gehabt. Aber es kommt immer noch vor. Ich habe tatsächlich eine Seite gesucht, die es schlecht macht und habe auf Anhieb keine gefunden, aber es gibt sie noch. Ganz bestimmt. So. Nächstes Thema. Kleiner Fun Fact. Man gibt sich immer super viel Mühe, so einen riesig langen Text, ihr müsst das nicht alles lesen, das ist nur ein Beispiel, so einen riesig langen Text, so einen riesig langen Artikel zu schreiben und denkt sich, cool, da setzt sich dann jemand hin und liest das von oben bis unten durch und hat dann was gelernt. Ja, so funktioniert das nicht. Meistens komme ich auf eine Seite drauf, ich suche eine bestimmte Information und ich scrolle über die ganze Seite drüber und gucke nach den Überschriften, wo ich das Ganze denn finde. Das ist so der einfachste Anwendungsfall. Wenn ich jetzt nicht gut lesen kann, nicht gut sehen kann, dann gibt es tatsächlich so schöne Plugins. Das hier ist zum Beispiel Landmarks, wo ich sagen kann, sag mir mal, was hier überhaupt Sache ist. Was ist das für eine Seite? Was ist die Überschrift? Was sind die Zwischenüberschriften? Damit ich eben gezielt zu dem Abschnitt springen kann, der für mich wichtig ist. Deswegen ist es hier super wichtig, dass man so eine gewisse Hierarchie einhält, damit man einfach die Struktur bietet, um zu sagen, hier, guck mal, ich habe dir das alles vorsortiert, kannst du so wunderbar nutzen, komm auf meine Seite, ich habe das Richtige für dich. Oh, jetzt kommt wieder ein interaktiver Teil. Wenn wir nicht sehen können, können wir keine Bilder sehen. Da sind aber ja Informationen auf diesen Bildern. Ich hätte jetzt gerne ein paar Vorschläge, was wäre ein passender Alternativtext dafür?
Ein Band mit hellblau, auf dem in goldener Farbe folgende Worte gedruckt sind: Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Umrahmt ist, sind die Buchstaben, also die Worte mit goldenen Blüten.
Sehr schön. Jemand eine andere Idee? Ja.
Ich würde es sehr ähnlich machen, aber ich würde das lieber ein bisschen suchen. Und ich würde den Titel zuerst nennen, damit man nicht so lange im Text warten muss, bis man weiß, was es
ist. Noch jemand? Ja.
Ich würde noch weiter kürzen. Und einfach mal schreiben: Bucheinband, Anführungszeichen, Jane Austen, Doppelpunkt, Wolfen, Vorurteil, Anführungszeichen.
Dazu gebe ich euch jetzt ein paar Informationen, weil allein Alttexte zu schreiben ist eine eigene Wissenschaft für sich. Das ist wie ganze Blogartikel, gute Alttexte zu schreiben. Erster Punkt, ich muss nicht sagen Bild von, das wird tatsächlich automatisch mit vorgelesen. Also da kommt dann halt so ein Screenreader an und sagt, ich habe hier ein Bild gefunden, das stellt Folgendes dar. Und da muss nicht nochmal reinstehen Bild von. Ja, man sollte das Ganze möglichst kurz halten. Es fliegen da, ich glaube, 180 Zeichen ist so der Daumenwert, mit einem Punkt aufhören, damit es schön vorgelesen wird. Und jetzt kommt mein Lieblingstrick. Man kann nicht den einen Alternativtext für dieses Bild festsetzen, denn es kommt völlig darauf an, in welchem Kontext das Ganze sitzt. Hier könnte ich jetzt sagen, Beispielbild für Fenjas Folie. Wenn das Ganze in einem Verlagsprogramm drin ist, dann wäre es zum Beispiel Schmuckausgabe von Stolz und Vorurteil, blauer Leineinband mit Golddruck. Wenn ich auf dem Portfolio eines Coverdesigners bin, dann würde ich das ein bisschen detaillierter beschreiben, würde sagen, hier schicke Ranken, sieht ganz märchenhaft aus. Und wenn ich einfach, meine Bücher abfotografiert habe, damit ich weiß, was ich noch alles zu lesen habe, würde da stehen, Jane Austen, Stolz und Vorurteil, fertig. Also, alles ein bisschen kontextabhängig. Oder, wenn das einfach nur im Hintergrund ist, damit ich sehe, da ist irgendwo ein Buch oder das ist irgendwie schick, kann man sagen, ich lasse diesen Alternativtext komplett leer und teile damit mit, das ist Deko. Ignoriere mich, ich bin gar nicht da. Sowas wie für Hintergrundbilder oder für nette Grafiken, die hübsch aussehen, aber keinen informationellen Mehrwert haben. Besonders spannend wird das Ganze dann, wenn man komplexe Grafiken hat. Ja, man könnte jetzt auch sagen, Statistiken sind auch komplexe Grafiken, aber ich finde, Comics sind viel schönere komplexe Grafiken. Übrigens, es gibt ein Comic zur digitalen Barrierefreiheit. Ich hätte ihn ausgedruckt zu Hause auf meinem Schreibtisch. Also, auch ein Comic braucht tatsächlich einen passenden Alternativtext, um barrierefrei zu sein. Und das geht tatsächlich. Es liest sich nur nicht ganz so schön wie ein Comic. Dafür ist der Comic eben da, um das Ganze ein bisschen schöner zu verpacken. Aber ich sehe halt, ich habe hier Informationen, die nehme ich mit. Welche Informationen sind das? Und stelle die dann eben alternativ zur Verfügung. So, einmal zusammengefasst, wie sieht das mit Beschriftung aus? Wir müssen ordentliche Titel und Überschriften vergeben. Wir müssen sie ordentlich in einer Hierarchie einordnen. Und Bilder und Grafiken müssen mit Alternativtexten versehen werden. Dann noch ein besonderes Pet-Peeve von mir. Es gibt ja Buttons und es gibt Links. Und wer programmieren kann, kann die eigentlich austauschen, wie er lustig ist. Ich kann Diff mit einem Link versehen. Ich kann alles machen, was ich möchte. Aber es gibt feste Rollen. Wenn ich auf einen Button drücke, passiert etwas. Wenn ich auf einen Link drücke, bewege ich mich. Und das ist, gibt einen Graubereich, ja, aber das ist eine klare Einteilung zu sagen, bitte benutzen Button für Aktion, bitte benutzen Link für Navigation. Und so sollte man das durchsetzen, denn wieder assistive Programme. Ich sehe, hier sind 5 Links, die führen mich dahin, dahin, dahin. Hier sind 5 Buttons, die machen diese Aktion, diese Aktion, diese Aktion. Genau. So. Nächstes Thema. Tab-Navigation. Warum Tab-Navigation? Ich habe doch eine Maus. So, ihr habt eine Maus. Ich habe tatsächlich keine Maus. Ich arbeite ohne Maus. Ich arbeite mit Touchpad. Es gibt aber auch Menschen, die können einfach keine Maus benutzen aus verschiedensten Gründen. Es gibt Querschnittsgelähmte, die haben tatsächlich dann einen Strohhalm, finde ich besonders toll. Den kannst du dann auch zum Steuern benutzen. Es gibt Joysticks. Es gibt eine Vielzahl an alternativen Steuermöglichkeiten. Die können wir wahrscheinlich nicht alle testen, aber um zu sagen, wir stellen sicher, dass wir mit allem davon das Ganze steuern können, sagen wir, okay, Tastatur bedienbar. Und Tastatursteuerung funktioniert über Tab. Jetzt haben wir hier eine schöne Beispielseite und denken uns, ja, da muss ich jetzt überall durchtappen. Okay. Ich hoffe mal, dass das Tab, die Tab-Reihenfolge dann auch der Lesereihenfolge entspricht. Es gibt dann teilweise so Stellen, wo man sich überlegt, oh, ist nicht ganz eindeutig, wo es hingeht. Und wenn ich jetzt aber da unten hin möchte, muss ich durch die ganze Navigation durchtappen. Deswegen bei so einer Navigation immer sowas benutzen. Geht tatsächlich bei inzwischen sehr vielen Seiten an, sobald man einmal auf die Tab-Taste drückt, dann erkennt, ah, du möchtest per Tastatur navigieren. Bitte schön, möchtest du auf unsere Kernfunktionalitäten springen. hat außerdem den Vorteil, man gewöhnt sich irgendwann an, extrem schnell zu werden auf der Tastatur und kann so Speedruns machen. Ich finde, das ist ein sehr netter Nebeneffekt. Wichtig ist aber auch, ich muss nur nicht nur theoretisch überall drauf tappen können, ich muss es auch auslösen können. Wenn es ein Button ist, muss ich draufklicken können. Ich muss sehen, wo ich mich gerade befinde. Ich darf keinen unsichtbaren Fokus haben. Es gibt etwas namens Focus Trap oder Tastatur Trap, häufig in Modalen, wenn ich irgendwo hin navigiert bin und nicht wieder wegkomme. Ist doof. Das ist also die Anforderung zu sagen, ich muss die komplette Anwendung oder die komplette Webseite mit der Tastatur bedienen können. Auch wenn man sowas Lustiges wie Drag and Drop hat, ist okay, aber dann zusätzlich etwas anbieten, wo ich eben mit der Tastatur das Ganze machen kann. So, und wenn wir uns dann von den Webseiten Web-Anwendungen bewegen, dann haben wir unfassbar viele Formulare. Bei Formularen kann man so unfassbar viel falsch machen, das ist großartig. Also wie gesagt, das ist das, was ich die letzten 2 Jahre gemacht habe, Formulare. Deswegen kann ich die jetzt rauf und runter. Was gibt's für berühmte, was gibt's für typische Fallstricke bei Formularen? Das erste, wenn wir uns das erste Feld angucken, Name. Was kommt da rein? Ist es der Vorname? Ist es der Nachname? Ist es der Benutzername? Ist es der andere Benutzername? Ist es der Benutzername, der eigentlich die E-Mail ist? Name ist in diesem Fall nicht aussagekräftig tatsächlich. Noch lustiger wird's, wenn man dann Briefe verschickt und dann hat man 2 Adressen. Welches ist denn jetzt die Empfänger- und welches die Absenderadresse? Wäre schon ganz gut, wenn das irgendwie aus dem Ganzen drumherum hervorgeht. Dann was anderes total Schönes. Und wenn ich das falsch ausgefüllt habe, dann steht da, das ist ein Pflichtfeld. Cool. Ja, oder auch, das ist falsch. Bitte Eingabe korrigieren. Kann man machen. Grundsätzlich ist aber die Aussage, wenn wir Fehlermeldungen haben, sollten diese Fehlermeldungen dabei helfen, den Fehler auch zu korrigieren. Auch da nicht ganz so schön wie bei Alternativtexten, aber auch da gibt es so kleine Guidelines, so wie formuliere ich jetzt eine gute Fehlermeldung. Grundsätzlich sollte man nicht sagen, das hast du falsch gemacht, sondern mach's mal lieber so. Also einfach ein bisschen positiver formulieren. Zum Beispiel bei dem unteren Beispiel, wir haben jetzt ein Datum eingegeben, das gibt's nicht. Bitte geben Sie das Geburtsdatum, es ist ein Geburtsdatum drin. Ich habe mich nur vertippt, da könnte man auch eine etwas nettere Fehlermeldung hinpacken und sagen, das Datum ist ungültig, guck doch bitte nochmal nach. Oder bitte geben Sie ein gültiges Datum ein. Dann das Allerbeste, was passiert, wenn ich auf den Button drücke? Weiß ich auch nicht. Das ist doof. Weil ich möchte ja, ich weiß ja, irgendwas passiert, wenn ich auf diesen Button drücke. Kaufe ich eine Waschmaschine, schließe ich ein Abo ab, komme ich auf die nächste Seite? Weiß man nicht. Deswegen Buttons immer gut beschriften, so dass ich weiß, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Dann natürlich das drumherum, Feedback geben, was ist, wenn was falsch ist, schön Fehlermeldung anzeigen. Wenn ich jetzt den Newsletter abonniert habe, dann bitte auch einmal sagen, alles klar, du hast den Newsletter abonniert, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Es gibt natürlich unfassbar viele Inputs, die alle ihre eigenen Quirks und Eigenheiten haben. Und der schlimmste ist tatsächlich der Date-Picker, oder? Ja, weil den hat irgendwie noch keiner schön hingekriegt. Also wenn irgendwer einen barrierefreien Date-Picker erfunden hat, sagt Bescheid, ich will den auch. Das ist gar nicht so einfach. Jo, einmal nochmal zusammengefasst. Wichtig ist, das Ganze ordentlich zu beschriften, damit ich weiß, was soll da rein. Das ist ja auch für uns von Interesse. Wir möchten ja, dass der oder die, dass die Nutzenden das auch benutzen. Insofern kommen wir denen so weit wie möglich entgegen, damit es einfach ist, das einzustellen. Nicht nur Fehler ausgeben, sondern auch Fehlerprävention, sagt man dazu. Also ganz genau zeigen, nein, nicht nur Name, wir hätten hier gerne einen Vornamen. Nee, nur den ersten Vornamen, der reicht, alles gut. Placeholder sind übrigens keine Beschriftung, das sind nur Beispiele für Eingaben. Und wenn wir irgendwas Schwieriges abfragen, sowas wie bitte hier Nummer eingeben, ja gut, bitte hier Mitgliedsnummer eingeben, dann ist es hilfreich zu sagen, wo finde ich die denn, wie lang ist die vielleicht? Einfach um diese Barrieren so ein bisschen abzubauen, zu sagen, boah, was will dieses Formular hier eigentlich von mir? So, noch ein bisschen interaktiv. Hat jemand von euch schon mal einen Screenreader benutzt? Nice! Ich muss das immer sehr dosiert machen, weil es sehr anstrengend ist tatsächlich. Ich habe erst dieses Jahr damit angefangen. Ich habe mich echt lang gedrückt. Es ist ein bisschen anstrengend. Grundsätzlich ist das eben eine assistive Technologie. Meistens haben die Betriebssysteme eingebaute. Es gibt aber auch meistens haben die Betriebssysteme welche, die eingebaut sind. Man kann halt sich Seiten vorlesen lassen. Man kann sich die einmal komplett vorlesen lassen. Man kann aber auch mit einer Navigation tatsächlich durch die einzelnen Elemente gehen und sich die vorlesen lassen. wenn sie denn nicht versteckt sind, wenn sie dann richtig geschachtelt sind und man nicht die 5 Schachteltiefen vorgelesen bekommt. Also es ist ja so ein ganz eigenes Ding für sich. Aber auch da super wichtig zu sagen, es gibt eben Menschen, die müssen sich das Ganze vorlesen lassen, vielleicht zusätzlich vorlesen lassen. Da sollte einfach was Vernünftiges drinstehen. Mein Lieblings-Screenreader-Vorlesung war tatsächlich, als Zahlen vorgelesen wurden, dann kam trauriger Smiley drin vor, fand ich göttlich. Ja, sowas liest er dann halt vor. Besonders tricky wird's dann, wenn man dynamische Inhalte hat. Also nicht nur, wenn man Animation hat, sondern wenn man zum Beispiel so einen Live-Ticker hat. Weil dann lasse ich mir gerade da was vorlesen und dann ist, hier, aber der und der hat ein Tor geschossen. Und dann darfst du wieder nach da zurück. Also das ist tatsächlich nochmal so ein eigener Bereich. So, wie handle ich das Ganze, wenn sich da dynamisch was verändert? Oder was ich, wenn ich was in den Warenkorb packe und der Preis ändert sich? Wie gehe ich damit um? Das muss ja vorgelesen werden, aber wie mache ich das? Da gibt's im Zweifelsfall auch nicht die eine Antwort. Da muss man so ein bisschen gucken, wie passt es am besten. So, vielleicht Königsdisziplin. Auf jeden Fall das, wo ich froh bin, dass ich mich dann noch nicht drum kümmern müsste. Wie macht man denn barrierefreie Videos? Ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Wenn man live streamt, gibt es tatsächlich noch mal ein bisschen weniger verschärfte Bedingungen, die sagen in diesem Falle, ja, wir brauchen automatisch generierte Untertitel. Jemand, der jetzt zuguckt, muss trotzdem mitkriegen können, was ich denn sage. Also, wenn ihr automatisch generierte Untertitel habt, seid ihr barrierefrei. Wenn nicht, dann nicht, dann ist das so. Wenn das Ganze dann aufgezeichnet ist, sind tatsächlich die Ansprüche noch mal ein bisschen höher. Dann sollen bitte auch noch Audio-Descriptions dazu. Ich habe übrigens gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen, im Englischen geht es, da gibt es Captions, Subtitles und Audio-Descriptions. Das ist einfach eine verschiedene Detailtiefe, wie viel man beschreibt. Und Audio-Descriptions sagen halt auch wichtige Informationen zu, was passiert gerade. Ominöse Musik spielt, Applaus, sowas ist dann eben damit drinne. Genau. Außerdem, wie beim Comic, wenn ich zum Beispiel das Video auch nicht abspielen kann, wie eben im Vortrag, dann möchte ich vielleicht ein Transkript haben, das trotzdem diese Inhalte, die in dem Video beschrieben werden, nochmal aufführt. Ist auch ganz cool, wenn ich was finden möchte, was da drin ist und dann einfach die Suchfunktion benutzen kann. Oder wenn ich möchte, dass das Video gefunden wird, indem einfach jemand ein Zitat aus dem Video googelt oder sucht und es dann eben in diesem Text finden kann. Dann auch was mich inzwischen sehr bei anderen Videos stört, wenn es Hintergrundgeräusche und Hintergrundmusik gibt. Und wenn ich müde bin, dann kann ich die nicht mehr rausrechnen. Und dann ist das nicht barrierefrei und dann beschwere ich mich. Also ist was tatsächlich dann beim Zuhören wirklich stören kann. So, wir kommen in den aktiven Teil. Jetzt haben wir ganz viel gelernt, wie man Dinge kaputt machen kann. Jetzt möchte ich euch ein bisschen dabei eine Anleitung geben oder ein paar Hilfsmittel an die Hand geben. Wie kann ich das Ganze denn reparieren? Ja, ordentlich programmieren. Das ist tatsächlich... Das klingt so lustig, aber habt ihr schon mal in einem Altcode-Projekt gesessen? Also so aktuellste Programmier-Practice dann irgendwie mal anwenden. Damit ist tatsächlich die Hälfte des Ganzen schon gegessen. Also wenn man so programmiert, wie man es mal gelernt hat, wie man es eigentlich machen sollte, ist tatsächlich das meiste schon barrierefrei. Einfach die existierenden Standardelemente benutzen, denn die ganzen assistiven Technologien kennen diese Elemente und benutzen sie und sind darauf eingestellt, die auch wirklich dann auszulesen und mit ihnen zu interagieren. Natürlich kann man auch seine eigenen bauen, aber dann muss man eben gucken, dass diese ganzen Kriterien erfüllt sind. Deswegen, wenn man Standards benutzt, ist man quasi fein raus. Es gibt eine ganze Anzahl an Analyse-Tools. Es ploppen jeden Tag neue auf und irgendwann fangen sie auf einmal an, Geld zu kosten. Habe ich so die letzten Jahre lustigerweise erlebt. Mit denen kann man aber relativ zuverlässig seine Seite einmal scannen und sagen, guck mir mal, ob du was findest. Und hat dann so eine schöne Checkliste, die man abarbeiten kann und sagt, ja, okay, dann nehme ich halt kein Hellgrau als Schriftart. Ich fand es aber so schön. Na gut. Und war damals in meinem, als ich Qualitätssicherung gemacht habe, war auch Standard mit anderen Geräten testen. Ich hatte 5 verschiedene Geräte, alles einmal aufgemacht, geguckt, sieht es okay aus. Einfach mal von dem Standard, mit dem man normalerweise arbeitet, abweichen und gucken, wie sieht's denn auf dem großen Bildschirm aus? Wie sieht's aus dem kleinen aus? Wie sieht's aus, wenn ich es kippe? Wie sieht's aus, wenn ich das Internet runterfahre und ganz langsam die Bilder lade? Einfach mal schauen, wie sieht das für andere aus? Dann habe ich das Ganze noch mal ein bisschen. Welche gibt's denn jetzt konkret? Wenn ihr das direkt mal ausprobieren wollt und so eine Seite habt, wo ihr euch fragt, ist die eigentlich barrierefrei, da kann ich Wave empfehlen. Da gibt man einmal die URL ein und die Seite wird einmal durchgerechnet, analysiert und es wird einem aufgezeigt, wo man alles barrierefrei zur Verfehlung hat. Ihr kriegt die Folien danach, ihr müsst nicht mitschreiben. kann man sich einmal aufzeigen lassen. Auch tatsächlich, ah, guck mal, hier ist was total toll gemacht worden, hat auch da wieder eine Checkliste, die man durcharbeiten kann. Dann gibt es X. X ist an sich auch ein Plugin, ist eins, das seit letztem Jahr Geld kostet, ist aber auch eine Bibliothek, die super gut in automatisiertem Testing eingebaut werden kann. Wir haben das in unseren Cypress-Test tatsächlich drin. Da kann ich auch einmal sagen, ich klicke mich durch und auf jeder Seite gucke ich, habe ich Barrierefreiheitsverfehlungen und spuckt das einem dann aus. Dann, falls ihr es noch nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Es gibt im Chrome oder in Chromium-basierten Browsern drin Lighthouse. Kann man einmal anschmeißen, kann man einmal den Haken bei Accessibility setzen und auch da wieder spuckt eine wunderschöne Liste aus, was es alles gefunden hat an Barrierefreiheitsverfehlungen. Tools sind cool, aber da müsst ihr bedenken, Tools finden im Schnitt so 30% aller Verfehlungen. Da ist noch ganz viel, wo man sich nicht auf Tools verlassen kann, wo man einfach als Mensch mal drauf gucken muss und sagt, ja, das ist zwar syntaktisch alles richtig, aber nicht richtig. Am schönsten ist es natürlich, wenn man wirklich so eine Gruppe hat an betroffenen Menschen, an Menschen, die sagen, ich habe Rot-Grün-Schwäche, ich kann nicht richtig gucken, ich benutze keine Maus, ich benutze eine Tastatur und die einfach mal drauf loslässt und sagt, kannst du das benutzen? Funktioniert das für dich? Dass man sich vielleicht selber mal einfach eine Maske aufsetzt und guckt, so, wenn ich mir das jetzt vorlesen lasse, kann ich meine Anwendung dann benutzen? Dass man einfach mal sagt, ja, Tools sind cool, aber da müssen Menschen mit umgehen. Dann noch zwei sehr coole Quellen. Das eine ist Gehirngerecht Digital. Das ist eine deutsche Seite. Die haben einen richtig tollen Blog, richtig tollen Newsletter, richtig tolle Workshops auch. Eben um dieses ganze Thema Barrierefreiheit rum. Und dann gibt es auf Englisch Ally Collective. Die haben auch tolle Workshops, wo man das Ganze wirklich mal durchprobiert und wirklich dann am, ja nicht am offenen Herzen, aber am Code einmal ausprobiert, barrierefrei zu machen. So, jetzt habe ich meine Anwendung und die ist barrierefrei oder nicht barrierefrei. Und jetzt kommt der ganze rechtliche Kram wieder, den wir vorhin hatten. Ich brauche eine Barrierefreiheitserklärung. Die kommt genauso wie die tolle DSGVO in den Footer. Da ist sie. Und wenn ich da draufklicke, dann sollte da stehen, es hat eine Barrierefreiheitsprüfung stattgefunden, das ist das Ergebnis, dann hat sie stattgefunden, das sind die Mängel und dann möchten wir sie beheben. Einfach so als Hilfestellung von Nutzer, die wissen, ich habe eine Barriere, kann ich das jetzt alles benutzen und dort eben einmal nachschauen können. Wenn ich zum Beispiel weiß, ja, ich kann keine Maus benutzen, kann ich da reingucken und sehe, ja, schade, unser Bildeditor hat Drag and Drop. Dann weiß ich, okay, kann ich nicht benutzen. Aber wie das ist mit rechtlichen Sachen, gehört dann in den Footer, hängt da, wunderbar, freut man sich. Dann, je nachdem, auf welcher Ebene man das ganze Thema präsentiert, ist immer die Frage, oh, das kostet doch Geld. Da müssen wir ja Arbeit reinstecken. Muss das sein? Deswegen gibt's ja das Recht dazu, das einen so ein bisschen dazu zwingt. Aber es ist nicht alles. Hey, wir tun was total Tolles für Menschen, die danach unsere Anwendung benutzen können. Wenn das nicht reicht, es gibt noch mehr Vorteile tatsächlich. Ist super gut für SEO. Also wir haben dann einfach eine aufgeräumtere Seite. Wir haben unglaublich viele Alternativtexte auf einmal drin. Super viele Sachen, die gefunden werden können. Und nicht nur für SEO, auch für, wie ich jetzt neu gelernt habe, für Geo und für, wenn ich irgendwann mal einen AI-Agent drauf losjagen möchte. Strukturierte, barrierefreie Informationen. Besser kann es nicht sein. Ich habe eine bessere, wartbarere, lesbarere, saubere Codebasis. Ist voll cool für die Entwickler. Ich habe letztendlich mehr Nutzer, denn Leute, die vorher das nicht wahrnehmen konnten, das nicht benutzen konnten, sind jetzt mit inkludiert. Stellen vielleicht fest, cool, das kann ich benutzen und empfehlen das auch noch weiter. Und um so einen kleinen Ringschluss zu machen, und wir kommen dem Ganzen wieder näher und sagen, back to the vision, das Internet ist dann irgendwann endlich wieder für alle da. Was darf ich euch beantworten?
Test, Test. So, da wir das auch weiterhin barrierefrei versuchen für Leute zu Hause, haben wir ein Mikrofon. Habt ihr Fragen, dann reiche ich das Mikrofon.
Danke für den Vortrag erstmal. Ich würde ganz gerne noch was zu der Date-Picker-Problematik hören irgendwie. Also ist, meinst du damit nur die, wo man irgendwie durch den Kalender durchscrollt und das wäre problematisch? Oder was ist da das Barrierefreiste sozusagen gerade?
Es gibt eben nicht das eine Barrierefreiste. Das große Problem ist, es gibt keinen Standard. Es gibt nicht einen. So ist das Ganze umgesetzt. In jedem Browser ist es anders. Auf jedem Betriebssystem ist es anders. Überall funktioniert es anders und dann updaten sie es auch noch ständig. Also es ist einfach eine Komponente, mit dem sich jeder schwer tut, das ordentlich auszufüllen, weil auch nicht ganz klar ist, wie möchte man es eigentlich haben. Es gibt diese schöne Autofill-Funktion, wenn man seine Adresse eingespeichert hat und dann sagt, ja, bitte einfach ausfüllen. Das funktioniert nicht für Datumsfelder, weil die eben so nicht standardisiert sind, dass man damit einfach nicht gut anpacken kann. Da fehlt einfach noch so der goldene Weg, dass man sagt, cool, so funktioniert es, so kann ich es ausfüllen, so kann ich es besprechen. Das fehlt einfach und ich glaube, so der fehlende Standard ist so ein bisschen das Problem da dran.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Datenfelder haben auch oft sehr tolle Konnotationen wie von bis und so, die sehr schwer darzustellen sind zusätzlich. Ich habe mich da auf der Arbeit auch ein bisschen mit beschäftigt. Ich bin kein Fan.
Ich stelle euch sonst noch eine Frage. Muss ich meine Webseite jetzt barrierefrei machen? Richtig. Danke für die Frage. Kommt drauf an. Tatsächlich, grundsätzlich, wenn man eine Dienstleistung erbringt, wenn man Geld damit verdient, muss man barrierefrei sein, seit Juni möglichst. Außer man ist ein Kleinstunternehmen. Das hat ein bisschen wechselnde Kriterien. Ich müsste mal nachgucken, was das aktuelle ist. Aber wenn man unter 1 Million Umsatz macht und unter 100 Mitarbeiter hat, zählt man als Kleinstunternehmen und muss nicht barrierefrei sein vor diesem Gesetz. Ist natürlich trotzdem cool, wenn man es ist, wenn man es so ein bisschen in die Richtung versucht. Aber grundsätzlich ist man dann von dieser Pflicht ausgenommen. Sprich, wenn man jetzt einfach nur so einen netten Hobbyblock hat, ja, dann ist er halt hellgrau auf weiß. Ist nicht so cool. Aber da kann euch keiner was für. Es ist tatsächlich so, ich glaube, Anfang des Jahres fing das an, dass ich mit meinem Blog dann irgendwie angeschrieben wurde, hier, und du bist nicht barrierefrei und soll ich dich vertreten? Ich so, nee, nö, muss ich nicht. Also wenn euch jemand was verkaufen müsst, ihr müsst im Zweifelsfall noch gar nicht barrierefrei sein. Aber das ist wichtig eben zu wissen, da muss man es, da muss man nichts. Wenn man wirklich viel Geld damit verdient, muss man es definitiv. Wenn man das so hobbymäßig macht, ist es nice to have. Das habe ich euch aufgelernt, sehr gut.
Das dann in dem Zwischenbereich, also zwischen dem kommerziellen und dem Hobbybereich, ist ja irgendwo der öffentliche Einrichtung, Vereine, Non-Profit-Organisation. Wie sieht es für die aus? Also die haben ja meist kein Budget und Ehrenamtliche und dadurch meist nicht die Kompetenz, aber irgendwie wäre das ja ein Zugang, der viel wichtiger wäre teilweise als Unternehmen.
Da kommen wir, wie du sagtest, in den Graubereich, wo ich mich nicht hundertprozentig auskenne, richtig, weil es sich vor allem in den letzten Monaten auch ein bisschen geändert hat, weil da viel hin und her noch diskutiert wird, weil eben die kommen, die sagen, wir wollen nicht, also möchten wir, dass wir nicht müssen. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn du kein Geld damit verdienst, musst du nicht. Es zählt dann eben als diese, ich weiß den Fachbegriff nicht zumutbare Investitionen. Ihr wisst, was ich meine. So dass man es nicht machen muss. Wie gesagt, die Behörden fallen unter das Behindertengleichstellungsgesetz und müssen das eigentlich seit 2021 sein. Abkürzung, yes!
Gibt es irgendeinen Goldstandard bezüglich Captchas, als welchen Captcha man einsetzt?
Nee, nur dass Captchas nicht so cool sind. Tatsächlich gibt es für sehr viele Elemente, die man nutzen kann, die eben auf einen bestimmten Sinn ansprechen. Sowas wie, finde mal alle Ampeln, muss ich ja sehen können. Weil wenn ich dahinter schreibe, hier ist eine Ampel, hier nicht, ist das Ganze ein bisschen witzlos. Da ist immer das Wichtige, dass ich tatsächlich mindestens einen zweiten Kanal anbiete. Das hat man eigentlich jetzt durch die Bank weg auch gesehen. Wenn ich ein Video habe, muss ich zusätzlich ein Transkript anbieten. Wenn ich ein Bild habe, brauche ich zusätzlich einen Text. Dass man einfach sagt, wenn du diesen einen Wahrnehmungskanal nicht hast, hier ist ein zweiter, den ich dir anbiete. So auch beim Capture. Ich muss das Capture nicht ausbauen. Ich muss nur eine Alternative dafür anbieten, mit der es auch geht. Die dann vielleicht ein bisschen hakeliger ist, aber ich muss diese Alternative anbieten.
Ich habe noch eine Mini-Ergänzung. Ich hatte einen blinden Schüler in der Schule und habe von dem gelernt, dass die meisten blinden Menschen entweder in der Aufklärung arbeiten, also anderen Leuten erklären, was Blindsein bedeutet, oder am Computer als Programmierer. Insofern auch dort ist nochmal ganz wichtig, wenn wir, ihr, wie auch immer, Webseiten programmiert, dass wir auch an die Menschen denken, die das nicht nur nutzen, sondern halt auch weiterentwickeln.
Das ist tatsächlich was, wo wir bei dem, wer muss es umsetzen, darauf hoffe, dass das in den nächsten 5 bis 20 Jahren auch mal kommt, denn diese Barrierefreiheitsanforderungen sind momentan nur nach außen. wenn ich was für den Kunden habe. Das zählt leider noch nicht nach innen für meine eigenen Mitarbeiter. Wenn ich eine Firmensoftware habe, die muss nicht barrierefrei sein. Finde ich mega ärgerlich, weil das schließt ja potenzielle Mitarbeitende aus. Ich hoffe aber, dass das irgendwann nochmal kommt. Die Frage ist, wann?
Auch von mir danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie einfache oder leichte Sprache mit in diesem Komplex fällt oder gehört oder was es da für Anforderungen oder ob du einfach was dazu erzählen magst.
Weil ja, das auf so jeden Fall. Genau. Richtig, ja. In der WCAG gibt es diese Level, A, Doppel A, Triple A. Und die Anforderungen an die Sprache sind tatsächlich unter Triple A. Also es sind tatsächlich erhöhte Anforderungen an Barrierefreiheit. Es gibt diese. Die legen auch genau fest, welches Sprachlevel eingehalten werden soll, wie diese Sprache zur Verfügung steht. Ich glaube, Behörden müssen das auf jeden Fall umsetzen. Also wenn ihr euch eben bei, kann ich da hinspringen? Weil ich habe ja ganz zufällig eine Behördenseite ausgewählt, um sie schräg zu stellen. Und ihr seht hier oben, es ist eine Behörde. Das heißt, wir haben hier leichte Sprache und Gebärdensprache tatsächlich im Angebot. Also das sind so die Ersten, die dann auch sagen, okay, wir machen das. Da läuft dann ein Video und nebenher kann man tatsächlich mitlesen, was dort gerade gesprochen wird. Kann das auch leiser stellen, um eben das Ganze möglichst in dem eigenen Tempo wahrzunehmen. Also das ist dann so Triple A, barrierefreie, leichte Sprache. Sehr schöne Frage.
Ja, danke für deinen tollen Vortrag. Du hattest auch ADHS, Autismus und psychische Leiden erwähnt. Mhm. Wie sieht Barrierefreiheit denn da aus?
Da sind wir tatsächlich wahrscheinlich in diesem Bereich mit dem Triple A. Also es ist leider noch nicht genug repräsentiert in diesem WCAG, aber es ist schon so ein bisschen im, jetzt wo das ganze Thema Neurodivergenz auch ein bisschen größer wird, dass man sagt, hey, was ist denn mit uns? Also es gibt eben schon für LRS die Möglichkeit, dass man eben sagt, wir möchten unterstützen, dass der Text größer wird. Es gibt viele Plugins, sowas wie Just Read, die einfach das Ganze bunte ausblenden. Dass man wirklich möglichst reizarm nur den Text des Ganzen anschauen kann. Und das eben zu unterstützen, ist da dann, na nicht gratis, aber ist dann damit drin. Wenn ich eben sage, ich habe die Information in Textform, dann kann ich sie mit so einem Plugin anzeigen und dieses ganze Gestörende, also auch Hochsensibilität ist damit drin, kann ich daneben ausblenden. Oder beim ADHS, dass ich mich an diesen Überschriften orientieren kann. Dass ich nicht einen großen Block habe, sondern dass ich sagen kann, okay, das lese ich. Und jetzt lese ich das. Das unterstützt das tatsächlich dann auch, genau. Also, gegen Textblöcke.
Funktionieren diese ganzen Hilfsmittel auch trotz der Cookie-Banner? Weil ich muss eingestehen, wenn ich mal diese Browser-Funktion aufrufe, mit der man nur den Text extrahiert, hatte ich oft auch Probleme damit gehabt.
Ich habe noch so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass die Barrierefreiheitsbewegung die Cookie-Banner los wird, genauso wie große seitenfüllende Werbung, die definitiv nicht barrierefrei ist, denn sie spielt automatisch ab, springt einfach rein, ist schwer zu schließen. Also ja, ist ein Problem. Ich hoffe, dass es in dem Zuge so ein bisschen vereinheitlicht wird. Ich mag auch keine Cookie-Banner.
Gut, aber Kekse wäre vielleicht die Überleitung, denn die Zeit ist um. Insofern, danke, dass ihr hier wart. Füllt bitte den Feedbackbogen aus und holt euch was zu essen, vielleicht was Süßes.
Gibt's Kekse?
Ich weiß es nicht.
Cookie-Banner nicht akzeptiert.
Keine Kekse. Was anderes zu essen, holt euch was Süßes zu trinken. Feedbackbogen gerne ausfüllen und überlegt euch, wo ihr als erstes hin wollt.
Und danke schön fürs Zuhören.